Es hätte eigentlich nur ein One-Night-Stand werden sollen, der am Ende aber tödlich verläuft. Tödlich für die Geliebte und Jahre später für den Täter selbst. Der stirbt nämlich in einem Feuergefecht mit der Polizei in einem engen Versteck im Badezimmer einer kleinen, schäbigen Wohnung. Das ist die tragische Geschichte eines Wiener Teenagers, dem alle Möglichkeiten offen standen. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Es freut mich wirklich sehr, dass euch die Urlaubsfolge mit dem griechischen Serienmörder so gut gefallen hat. Ich hatte schon ein wenig die Befürchtung, dass das bei euch gar nicht so gut ankommt. Das war zum Glück nicht der Fall und ich habe mich auch sehr über alle eure Nachrichten gefreut, in denen ihr mir einen schönen Urlaub wünscht. Wenn ihr das jetzt hört, dann bin ich wieder im Lande. Produziert wird die Folge aber jetzt nur wenige Stunden vor meinem Abflug. Es ist furchtbar kompliziert, wenn man Folgen völlig durcheinander produziert und dazwischen auch noch nicht da ist. Wurscht. Ich wollte eigentlich heute nur eine ganz kurze Episode machen, weil ich ja eigentlich gar nicht da bin. Dann habe ich mir einen ganz, ganz schnellen, kurzen Fall rausgesucht. Habe ich mir gedacht, ja, so Viertelstunde, hä? Erzähl mir schnell was. Tja, und den wollte ich eigentlich nur nacherzählen. Naja, und dann habe ich einen klassischen Fehler gemacht und habe ein bisschen nachrecherchiert. Ja, wisst schon, einmal ein bisschen die Aufzeichnungen in der Nationalbank durchgeschaut, ein paar alte Zeitungen gelesen und auf einmal stand ich vor einem Berg Arbeit. Na super, so wird es nix mit dem Urlaub. Dafür kriegt ihr jetzt eine vollwertige Episode und einen Fall, den ihr so wahrscheinlich noch nie gehört habt. Ich traue mich nämlich zu behaupten, dass diese, naja, etwas aufwendigere Recherche ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und dass da am Ende wohl die bislang umfassendste Aufarbeitung zum Fall Erich Glaser rausgekommen ist, die es überhaupt nur gibt. Wie gesagt, super rennt es mit dem Urlaub. So, genug Eigenlob. Wir begeben uns heute auf die Spuren eines echten Psychos, der eigentlich aber alles gehabt hätte. Er war Student einer der angesehensten Kunstuniversitäten der Welt, der Bildenden, in Wien. Er hatte eine wunderschöne Freundin und ein erfülltes Leben vor sich. Doch der Dämon in seinem Kopf, der war am Ende leider stärker. Das ist die Geschichte von Erich Glaser und die hat alles, was eine gute Gangster-Story braucht. Liebe, Verrat, ein Gefängnisausbruch und ganz, ganz, ganz viel Sex. Viel Spaß. Willkommen in Guntramsdorf. Kennt ihr Guntramsdorf? Wahrscheinlich nicht. Guntramsdorf ist so eine typische Kleinstadt im Industrieviertel südlich von Wien. Die Immobilienpreise sind hoch, dafür ist die Aussicht, naja, industriell. Und außerdem werden die Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer von allen anderen Menschen in Niederösterreich nur als Grodenbracker bezeichnet. Also, für alle, die das nicht verstanden haben, das sind Menschen, die auf Kröten einschlagen. Woher das kommt? Nun, Guntramsdorf war für die Ziegelherstellung bekannt. Und in den Tongruben gab es nicht nur schwitzende Arbeiter, sondern auch jede Menge Kröten. Die Viecher waren wirklich überall, auch in den Formen, in denen der Ton zu Ziegeln geformt wurde. Und weil man sich nicht die Zeit nahm, die Tierchen zu entfernen, bevor man den Ton in die Form schlug, wurden die Kröten dabei zerquetscht. Oder zbrackt, wie man bei uns sagt. Na, Grobenbracker halt. Wenn ihr also irgendwann einmal einen alten Ziegelstein seht, der den Abdruck einer plattgequetschten Kröte auf der Seite hat, dann stammt der Ziegel wohl aus Guntramsdorf. Arme Tiere, wirklich. Das war übrigens auch im Jahr 1932 so. An das Zerquetschen von Kröten denkt der junge Erich gerade aber nicht. Der quetscht gerade an etwas anderem herum, nämlich an den Brüsten seiner Freundin. Erich ist ein 19-jähriger Student. Er wurde erst vor kurzem in die Akademie der Bildenden Künste aufgenommen. Da konnte man schon stolz drauf sein. Schließlich ist die Bildende, wie man in Wien sagt, eine der ältesten und renommiertesten Kunstuniversitäten der Welt. Erich, na, der stellt das auch zur Schau. Er ist gut gekleidet, groß gewachsen, breitschultrig. Sein blondes Haar trägt er akkurat zurückgekämmt. In einer Julinacht sitzt Erich mit seinem Freund Ernstl und mit dem Hansi im Kursalon im Stadtpark von Wien. Das war damals, und ist es auch noch heute, eine sehr exklusive Location. Im Jahr 1932 ging dort die Haute Volée ein und aus. Oder eben verwöhnte Kunststudenten. Da fiel dem Trio eine Dame am Nebentisch auf. Sie ist schlank, groß und trägt ein hautenges, schwarzes Kleid, einen feinen Pelzmantel und einen Filzhut. An einer Leine hat sie ein kleines Hündchen. Dass die Dame offensichtlich deutlich älter ist als die drei Burschen, ist ihnen egal. Die Frau gefällt allen drei und ihre Pinsel wollen wohl auch der bildenden Kunst nachgehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Trio wartet jedenfalls, bis die Dame fertig gespeist hat. Dann marschieren sie hormongesteuerten und genitalzentrierten Schrittes auf den Tisch der Frau zu. Gestatten die Dame, sagt Erich und wartet die Antwort gar nicht ab. Schon sitzen die drei Teenager im Stangelfieber am Tisch der Frau. Und statt die drei gleich wieder wegzuschicken, kichert die attraktive Dame mit den dunkel geschminkten Augen nur verlegen. Alle drei beginnen der feschen Wienerin Komplimente zu machen. Das gefällt der Dame sichtlich und zu viert verbringen sie einen schönen Abend. Die Frau stellt sich als Elisabeth Kallei vor. Sie ist 44 Jahre alt, also 25 Jahre älter als ihre Verehrer, aber sie fühlt sich geschmeichelt von den drei Herren, die das so galant um sie werben. Der Erich gefällt der Frau besonders. Und als die anderen beiden nicht hinschauen, steckt sie dem 19-Jährigen einen Zettel mit ihrer Telefonnummer zu. »Vielleicht wollen Sie ja demnächst einmal einen Tee bei mir in der Wohnung trinken?« fragt Elisabeth den Studenten. Der antwortet, »Ja, vielleicht morgen.« Die Dame grinst verlegen und zu viert machen sie sich auf den Heimweg. Am Schwarzenbergplatz verabschiedet sich Elisabeth von den drei Herren. Bussi links, Bussi rechts, wie man das in Wien so macht. Ein harmloser Flirt. Am nächsten Tag klingelt Elisabeths Telefon. Der junge Erich ist dran. Naja, ob das Angebot mit dem Tee noch steht, will der wissen. Naja, Elisabeth ziert sich ein bisserl, so wie sich das für eine feine Dame gehört, und nach ein bisschen hin und her und ein bisserl verlegenem Geplänkel klingelt der Erich auch schon an der Wohnungstür von Elisabeth. Naja, die Elisabeth, die ist jetzt weniger überrascht, die hat sich nämlich auch schon herausgeputzt und öffnet die Tür nur im Negligé, wie es in den Unterlagen von damals heißt. Zum Tee trinken kommt er, eh clever. Diese Form der nächtlichen Begegnung sollte sich in der Zukunft öfter wiederholen. Erich läutet an Elisabeths Wohnungstür, die ist schon fein herausgeputzt, es wird ein Gläschen Wein getrunken und schon wird festgeschnackselt. Manchmal kommt Erich auch nur auf einen Quickie für eine Viertelstunde vorbei, wenn er zwischen den Vorlesungen mal kurz Zeit hat. Für Elisabeth ist die Beziehung aber mehr als, ihr wisst schon, Freunde mit gewissen Vorzügen. Die Elisabeth, die verliebt sich ein bisserl in den jungen Studenten. Aber eine solche Beziehung mit einem so jungen Mann gehört sich nicht. Heute würde man zu Elisabeth wohl Sugar Mami oder Cougar sagen, aber ja, das Konzept gab es damals noch nicht, glaube ich. Und überhaupt, Erich stellt sich mit dem Nachnamen Glaser vor. Sein Vater ist der Landesgerichtsrat Dr. Glaser. Naja, Elisabeth tut, was eine verantwortungsvolle, alleinstehende Frau eben tut. Sie ruft den Landgerichtsrat Dr. Glaser an und fragt, ob ihr Geliebter, der Erich, tatsächlich sein Sohn ist. Man muss ja schließlich sicher gehen, dass es sich nicht um irgendeinen dahergelaufenen Betrüger handelt. Und ich stelle mir gerade die Verwunderung des Herrn Dr. Glaser während dieses Telefonats vor. Da ruft eine Dame mittleren Alters an, die erklärt, dass sie mit seinem Sohn bumst und sie wollte nur sicher gehen, dass der ihr keinen Schmäh erzählt hat und in Wahrheit nicht irgendein Landstreicher ist, sondern wirklich aus gutem Hause stammt. Ich glaube, der Dr. Glaser brauchte nachher ein Schnapsal oder zwei. Aber immerhin, die Elisabeth weiß jetzt, dass Erich tatsächlich der Sohn von dem Landesgerichtspräsidenten Henny ist, also vom Herrn Glaser halt. Die Erleichterung ist groß. Da hat sie ja wirklich einen guten Fang gemacht. Ein fescher Toyboy, ein Kunststudent aus gutem Hause. Jackpot. Elisabeth will mehr als nur Dates zum Vögeln. Die 44-Jährige verkehrt selbst in besseren Kreisen. Woher sie ihr Vermögen hat, naja, das wird nachher noch ein Thema sein, aber sie hat schon einiges auf der Seite. Und Elisabeth, ja, die geht gerne aus. Etwa mit ihrer besten Freundin, einer Gräfin aus Ungarn. Und sie nimmt den Erich mit und stellt ihn überall in der feinen Gesellschaft als ihren Gentleman vor. Und der Erich, na, der ist ja so nett und sympathisch. Doch ihr ahnt schon, was der Elisabeth verborgen bleibt. Der Erich hat eine dunkle Seite. Ja, was rede ich? Der Erich ist ein völlig gestörter Psycho mit so einem richtigen Gläscher. Der Ausflug zum Krodenbracken. Ihr fragt euch sicher, was das alles mit Guntramsdorf zu tun hat. Dazu kommen wir jetzt. Es ist der 24. August. Die Beziehung zwischen Elisabeth und Erich läuft seit einigen Wochen. Elisabeth will, dass Erich bei ihr einzieht. Doch Erich ist da gar nicht so begeistert. Der ist mehr der Typ für körperliche Zuneigung. Eine echte Beziehung scheint er nicht so recht zu wollen. Umso mehr freut sich die Elisabeth, als Erich einmal von sich aus eine gemeinsame Aktivität vorschlägt. Sie könnten ja einen Ausflug machen. Durch das Helenental bei Baden in Richtung Guntramsdorf. Das soll recht schön sein. Und jetzt kurz zur Erklärung für alle Nicht-Wiener. Das Helenental ist eh lieb. Kann man schon mal durchfahren. Bei Guntramsdorf wäre ich mir da nicht so sicher. Naja, aber wie das gehen soll, fragt Elisabeth. Na, ich miete uns ein Auto. Ich kann nämlich Auto fahren, prahlt Erich. Ja, das ist verständlich, dass er damit prahlt, denn damals war das nicht üblich, dass jeder ein Fahrzeug lenken konnte, so wie das heute der Fall ist. Außerdem ist Elisabeth aufgeregt, weil ihr Lover endlich Interesse an gemeinsamen Unternehmungen zeigt. Am späten Nachmittag des 24. August geht die Reise los. Die Fahrt führt über Alland, das Helenental und Baden nach Guntramsdorf und weiter nach Pfaffstätten. Heute ist das ein Gebiet, das sich kaum noch von den Außenbezirken von Wien unterscheidet. Damals wird die Gegend noch als Einöde beschrieben. Die Dämmerung setzt langsam ein, es wird Abend. Erich und Elisabeth sitzen immer noch in dem Auto, das der Erich extra für diesen Ausflug angemietet hat. Elisabeth genießt die Fahrt. Und dann passiert, was in so einer Situation passieren muss. Das Auto hat natürlich eine Panne. Oder zumindest tut der Erich so. Er hält mitten im Nirgendwo das Auto an, steigt aus und macht sich am Kühler zu schaffen. Normalerweise, naja, also in den üblichen Filmen wissen wir ja, wo sowas hinführt. Oh nein, das Auto hat eine Panne. Oder mir ist das Benzin ausgegangen. So ein Unglück, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die Nacht auf der Rückbank zu verbringen und uns die Zeit mit ein wenig Erotik zu vertreiben. Naja, die Elisabeth ist da gar nicht in erotischer Stimmung. Hier wird nämlich die Situation unheimlich. Was, wenn uns jemand überfällt? Dann können wir hier nicht einmal um Hilfe rufen, weil uns hört ja niemand, sagt sie zu Erich. Der setzt sich mittlerweile wieder an den Fahrersitz. Er greift in seinen Mantel. Er zieht einen Revolver und schießt der Elisabeth in den Kopf. Ja, einfach so. Doch Elisabeth ist nicht tot. Sie kommt nach einigen Sekunden wieder zu sich und stammelt: Was hast du gemacht? Erich hebt den Revolver noch einmal. Elisabeth wehrt sich, es fällt ein Schuss, der Elisabeth in der Hand trifft. Es dürfte sich aber nur um einen Streifschuss gehandelt haben. Elisabeth sinkt aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Autositz zusammen. Sie ist noch bei Bewusstsein, kann aber nicht mehr sprechen. Ihr Hündchen bellt aufgeregt. Und Erich? Der sitzt ebenfalls im Auto und rührt sich nicht. Er bleibt einfach so sitzen. Er sitzt auch noch am Steuer, als ein Gendarm eintrifft. Jemand hatte nämlich die Schüsse gehört und die Polizei verständigt. Und der Gendarm macht, was ein guter alter Landgendarm in Österreich ebenso tut. Er geht zuerst zur Dame, die mit offenen Augen dasitzt, blutet, sich nicht rührt und beginnt sie zu verhören. Na, klar, logisch. Aber mehr als einen Namen bekommt er aus ihr nicht heraus. Was vermutlich daran liegt, dass sie eine verdammte Kugel im Kopf hat, du Genie. Der Polizist wird später vor Gericht aussagen, dass die Dame auf ihn keinen vernehmungsfähigen Eindruck machte. No shit, Sherlock. Also geht er zu Erich. Naja, ob er auf die Frau geschossen hat? Ja. Warum? Ich hatte eine Eingebung. Bitte was? Naja, wenn ich es Ihnen erzähle, Sie würden es doch nicht verstehen, sagt Erich. Elisabeth wird ins Krankenhaus nach Mödling gebracht und dort sofort operiert. Sie überlebt. Erich wird sofort in Untersuchungshaft genommen. Der Prozess. Am 19. Dezember 1932 beginnt der Prozess gegen Erich Glaser. Der macht vor Gericht einen, nennen wir es originellen Eindruck. Der Vorsitzende fragt: Also aus welchem Grund haben Sie auf die Frau geschossen? Angeklagter: Das kann ich mir heute nicht erklären. Vorsitzender: Wieso? Sind Sie krank oder behaupten Sie, nicht normal zu sein? Angeklagter, achselzuckend: Bitte, das konnte ich nicht einmal dem Herrn Psychiater sagen. Ich bin damals momentan in eine sehr starke Erregung geraten. Ah ja, die Erregung hat er vorher aber irgendwie anders ausgelebt. Vor Gericht dreht sich alles um die Suche nach einem Motiv für die Tat. Warum hat Erich aus heiterem Himmel auf seine Freundin geschossen? Er selbst gibt keine sinnvollen Antworten. Er erzählt einmal, dass Elisabeth ihm gesagt habe, er soll nach möglichen Kandidaten für einen Dreier Ausschau halten. Dieses liederliche Verhalten dieses leichten Weibes hat ihn so aufgeregt, dass er im Affekt auf Elisabeth geschossen hat. Ja, das Gericht glaubt ihm nicht, denn schließlich war er ja damit beschäftigt, am Motor rumzupfuschen und hat erst nachher seelenruhig auf Elisabeth geschossen. Von so einer plötzlichen Gefühlsregung wie bei einem versuchten Totschlag kann da keine Rede sein. Naja, war es vielleicht ein versuchter Raubmord? Schließlich war Elisabeth Kallei vermögend und besaß eine nicht unerhebliche und sehr teure Schmucksammlung. Auch das kann es nicht sein. Denn Elisabeth erscheint selbst als Zeugin vor Gericht. Sie hat sich von den Verletzungen erholt. Sie trägt wieder ein schwarzes, hautenges Kleid, einen Filzhut und wird in den Zeitungen als sehr ansprechende Erscheinung beschrieben. Ob ihr der Erich einen Schmuck gestohlen hat, wird sie gefragt. Nein, sagt Elisabeth. Sie hat in der Tat nach denselben Schmuck getragen wie jetzt und da ist alles da, zeigt sie den Richter die Ringe und ihre Ketten an. Also die Ringe am Finger und die Ketten um den Hals. Naja. Die Verteidigung versucht alles, es wie einen Totschlag aussehen zu lassen. Die Erzählung geht so. Die schwer verliebte Elisabeth hätte Erich Glaser bedrängt und ständig gedrängt, zu ihr zu ziehen. Das sei ihm zu viel geworden und er hätte irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen, die Beziehung zu beenden. Also die Beziehung auf normale Weise zu beenden. Er hat nur noch den Ausweg gesehen, sie zu erschießen. Wirkt ein bisschen, dürftig. Vor Gericht gibt ein Zeuge an, dass Elisabeth ihren Lebensunterhalt dadurch bestreitet, dass sie sich von mehreren wohlhabenden Männern gleichzeitig aushalten lässt und sich gerne in, unter Anführungszeichen, galante Abenteuer stürzt. Ja, aber die Elisabeth selbst macht vor Gericht eher den Eindruck, als hätte sie sich wirklich ein bisschen in den Erich verliebt. Sie trägt zur Urteilsfindung auch so gut wie nichts bei. Denn sie betont immer wieder, dass sie Erich verziehen hat und macht sehr, sehr unkonkrete Angaben. Und weil ein Motiv fehlt und die ganze Sache irgendwie sehr eigenartig wirkt, verhängt das Gericht nur eine milde Strafe. Erich wird zwar wegen versuchtem Mord schuldig gesprochen, für eine geplante Tat gibt es aber keine Anhaltspunkte. Deshalb bekommt Erich nur 15 Monate schweren Kerker, was extrem milde ist. Ja, und das war sie, die 70. Episode von Mörderisches Österreich. Na, stimmt nicht. Denn alles, was ich euch bis jetzt erzählt habe, war nur die Vorgeschichte zum Fall Erich Glaser. Der taucht nämlich bald wieder auf und der wird eine Blutspur durch Deutschland und Österreich ziehen. Erich Glaser, der Dieb. Dass Erich Glaser nicht ganz richtig im Kopf ist, hat sich auch schon während der Verhandlung im Jahr 1932 gezeigt. Der Erich war nämlich Zeit seines Lebens mit dem Gesetz in Konflikt, aber sein Vater, der Landgerichtsrat, hat das immer alles irgendwie regeln können. Denn wenn man in Österreich jemanden bei der Justiz kennt, da geht schon was. Das ist übrigens bis heute so, wie jüngst eine Untersuchungskommission herausgefunden hat. Der Erich ist immer wieder durch Diebstähle aufgefallen. Im Diana-Bad in Wien hat er Gäste bestohlen. Auf einer Schutzhütte auf der Toplitzalpe hat Erich einem Skifahrer die Brieftasche mit 60 Schilling, das sind nach heutigem Geld etwa 250 Euro, entwendet. Auch Familienmitglieder soll Erich immer wieder beklaut haben. Nicht zwingend, um sich zu bereichern, sondern einfach des Stehlens wegen. Sein Vater bezeichnet Erich als Kleptomane. Der Gerichtspsychiater glaubt dann nicht daran, weil bei der Kleptomanie stiehlt man üblicherweise wahllos Gegenstände. Der Erich, der weiß aber genau, was er wann an sich nimmt. Ihm wird eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Außerdem sei der Erich leicht reizbar und ein Mensch mit abnormem Charakter, wie es so schön heißt. Tja, und dieser Mensch mit abnormem Charakter sitzt jetzt nicht einmal die 15 Monate, zu denen er verurteilt wurde. Er wird nämlich im September 1933, also 9 Monate nach seiner Verurteilung, entlassen. Er hat ein Gnadengesuch an den Bundespräsidenten gestellt und der hat das genehmigt. Erich Glaser, der gescheiterte Mörder, Loverboy und Kunststudent, ist wieder ein freier Mann. Doch Glaser findet keinen Halt mehr in der Gesellschaft. Seinen Fall kennt in Österreich jeder. Versucht er einen Job zu finden, heißt es nur, ah, Sie sind der Glaser, bis ihm die Tür vor der Nase zugeknallt wird. Erich tut, wozu ihn seine Erkrankung ohnehin zwingt. Er stiehlt. Er treibt sich in Schutzhütten herum und bestiehlt nachts die Gäste. 1,5 Jahre später steht Glaser wieder vor dem Richter, diesmal wegen Zechprellerei und Betrug. Er wird zu 2 Monaten Schmalz, so nennt man Haft in Wien, verurteilt. Wieder ein sehr mildes Urteil. Auch Erichs Bruder Karl fällt durch Diebstähle auf. Der wird 1936 verurteilt, weil er in die Wohnung des eigenen Großvaters eingebrochen ist und sämtliche Wertgegenstände inklusive dem Silberbesteck mitgehen hat lassen. Erich kommt kurz darauf wieder frei. Ein paar Monate später steht er aber wieder vor Gericht. Ihm werden wieder Diebstähle vorgeworfen. Armbanduhren, Eheringe und Schmuck soll er diesmal gestohlen haben. Da Erich Glaser aber mittlerweile einen Job in Aussicht hat, wird er nur zu 2 Wochen Haft verurteilt. Das geht die ganze Zeit so weiter. Erich Glaser kommt frei, begeht Diebstähle, wird festgenommen, bekommt eine milde Strafe, sitzt ein paar Wochen oder Monate, kommt frei, stiehlt wieder und so weiter und so fort. Das wäre vermutlich in alle Ewigkeit so weitergegangen, bis irgendwann ein Bestohlener die Sache selbst in die Hand genommen und dem Glaser die Lichter ausgeblasen hätte. Doch dann übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Österreich und für einen Asozialen wie Glaser hieß das ab ins Konzentrationslager. Glasers Flucht aus dem KZ. Als Glaser wieder einmal wegen Diebstählen und sogar Raubüberfällen im ganzen Gebiet von Österreich auffiel, wurde er im Juni 1938 in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Bereits im August wurde Glaser aber zurück nach Österreich, ins KZ Mauthausen überstellt. Dort lernte er einen Wiener kennen, einen gewissen Johann Adametz. Die beiden begannen einen Ausbruchsplan zu schmieden. Sie stahlen SS-Uniformen aus der Wäscherei und konnten sich sogar eine Pistole organisieren. In der Verkleidung als SS-Angehörige konnten sie am 14. Juni 1939 aus dem Konzentrationslager fliehen. Mit ihrer Verkleidung konnten sich die beiden bis ins steirische Kainisch durchschlagen. Dort quartierten sie sich unter falschem Namen in ein Gasthaus ein. Dort verbrachten sie 2 Tage, bevor sie die Wirtsleute ausraubten. Danach verlor sich ihre Spur. Das Duo Glaser und Adametz tauchte am 20. Juli wieder auf. Diesmal in München, wo sie in ein Geschäft einbrachen. Am 31. Juli raubten die beiden die Sparkasse in Wertingen bei Augsburg aus. Am 2. August wurde das Verbrecherduo mit einem gestohlenen Auto in Garmisch-Partenkirchen gesehen. Dort überfielen sie die Kreissparkasse und erschossen dabei den Kassier. Im ganzen Deutschen Reich wurde jetzt nach den beiden gefahndet und jeder kannte Erich Glaser und Johann Adametz. Österreich war zwar Teil des Reichs, aber in ihrer Heimat Wien, da fühlten sich die beiden sicher, zumal das Pflaster in Bayern jetzt schon sehr heiß wurde. Den Ermittlern war schnell klar, dass sie in Wien nach dem Duo suchen mussten, denn sie zogen eine Spur aus Verbrechen hinter sich her. Sie überfielen Banken und Geschäfte in Steinach-Irtning, Bad Ischl, Bruck an der Mur und Wiener Neustadt. Da musste man nur auf eine Landkarte schauen, um zu wissen, dass sich die beiden nun wohl in Wien befanden. Außerdem stammten Erich Glaser und Johann Adametz beide von dort und kannten sich vor Ort aus. Da war es viel leichter, einfach unterzutauchen. Schüsse aus der Tapete. Am 18. August 1939 begann die Großfahndung nach dem Mörderpaar von Wien. Überall in den Tageszeitungen wurden Fahndungsfotos von Erich Glaser und Johann Adametz veröffentlicht. Am 23. August meldeten sich zwar erste Zeugen, die Glaser auf der Straße gesehen haben, aber erst zwei Tage später gab es eine erste richtig heiße Spur. Bewohner des Hauses in der Preßgasse 15 meldeten der Polizei, dass Glaser und Adametz gesehen wurden, wie sie in die Wohnung einer gewissen Hansi Weineck gegangen sind. Wenige Stunden nach dieser Anzeige wurde von der Schutzpolizei der gesamte Häuserblock umstellt und der Wohnblock abgeriegelt. 7 Kriminalbeamte drangen in das Haus ein. Die Bewohnung befand sich im Mezzanin, also in einem Zwischenstock. Die Wohnungsinhaberin Hansi Weineck öffnete. Bei ihr handelte es sich um eine amtsbekannte Prostituierte. In der Wohnung befand sich aber noch eine zweite Frau, die den Beamten vorerst unbekannt war. Ob sie Glaser und Adametz gesehen haben, wollen die Ermittler wissen. Nie gehört, beteuern die beiden Damen. Wer soll das sein? Ja, eine etwas blöde Geschichte, wie sich herausstellte, denn bei der zweiten, vorerst nicht identifizierten Dame handelt es sich um die Ehefrau von Johann Adametz, wie sich recht schnell herausstellte. Also die Geschichte mit »Ich kenne den nicht«, ja, glaube ich, zirkt eher nicht so gut. Es war den beiden Damen aber egal. Na, den Glaser und Adametz, die sind nicht da, die kennen wir nicht, wer soll das sein? Die Beamten führten die beiden Damen ab und begannen die Wohnung zu durchsuchen und fanden nichts. Kein Hinweis, dass sich Adametz oder Glaser hier aufgehalten haben könnten. Verdammt. Die Kriminalisten wollten schon wieder abziehen, da fiel einem Kriminalsekretär namens Dubski ein Detail auf. Hier ist da im Badezimmer die Tapete, die ist doch nass. Der Ermittler sah sich das genauer an. Die Tapete war offenbar erst frisch angebracht worden. Er klopfte gegen die Wand. Sie klang hohl und wirkte, als wäre sie aus Holz gemacht. Dubski tastete die Tapete ab und bemerkte am Boden ein kleines Loch in der Wand unter der Tapete. Er zog die noch feuchte Tapete zur Seite und sah tatsächlich eine kleine Öffnung im Holz. Gerade groß genug, dass man seine Hand durchstecken konnte. Und ja, was macht der Dubski? Ja, der steckt natürlich seine Hand hinein und er tastete etwas, das sich wie ein Fuß anfühlte. Dubski packte zu und war sich sicher, dass er gerade mit seiner Hand den Knöchel eines Mannes umfasst hat. Noch während das Gehirn des Kriminalisten die bizarre Situation verarbeitet, krachen Schüsse auf ihn ein und die Wand wurde durchlöchert. Dubski ließ den Knöchel los, warf sich zu Boden, kroch in einer Nische in Deckung. Er zog seine Waffe und erwiderte das Feuer, das offenbar aus der Wand kam. Der Polizist schoss auf die Tapete, das Feuer wurde mehrmals erwidert. Die anderen Polizisten kamen zur Hilfe und eröffneten ebenfalls das Feuer auf die Tapetenwand, aus der immer wieder Kugeln in die Richtung der Polizisten flogen. Nach einiger Zeit rief eine Stimme: »Nicht mehr schießen, bitte!« In diesem Augenblick kroch Johann Adametz aus dem Versteck hervor und ergab sich. Die Ermittler schauten hinter die falsche Wand und fanden dort einen Toten liegen. Es war Ernst Glaser. Er hatte die letzte Kugel seiner Pistole für sich selbst aufbewahrt. Als die Situation aussichtslos wurde, richtete er den Lauf seiner Pistole gegen seine Schläfe und drückte ab. Ernst Glaser, der verführerische Kunststudent und Liebhaber von Elisabeth Kallei, war sofort tot. Der junge Mann aus gutem Hause fand sein Ende in einer schäbigen Wohnung hinter einer falschen Wand im Badezimmer. Die Ermittler fanden sogar einen Abschiedsbrief, in dem Glaser erklärte, dass er sich eher erschießen würde, als noch einmal ins Konzentrationslager zu gehen. Bei der Befragung von Adametz stellte sich in der Folge heraus, dass Glaser und er noch für eine Vielzahl anderer Überfälle und Einbrüche verantwortlich waren, die sie in der kurzen Zeit ihrer Freiheit begangen hatten und die bisher als ungeklärte Fälle gegalten haben. Der legendäre Wiener Ermittler Max Edelbacher hat diesen Teil des Falls Glaser in seinem Buch Verbrechen in Wien aufgearbeitet. Das Kapitel Erich Glaser hatte somit in der österreichischen Kriminalgeschichte am 25. August 1939 hinter einer Tapete in der Preßgasse endgültig sein blutiges Ende gefunden. Für die nationalsozialistische Verwaltung aber war der Fall eher peinlich, wurde doch offenbar, dass auch in dem straff organisierten Polizeistaat, der sich immer der erfolgreichen Verbrechensbekämpfung rühmte, verbrecherisches Treiben wie das des Erich Glaser und seines Komplizen über Monate hinweg ungehindert möglich war. Auch dass kriminelle Häftlinge aus dem Konzentrationslager unter Mitnahme von SS-Uniformen und Waffen entweichen konnten, war aus der Sicht jener Tage absolut kein Ruhmesblatt und wurde nur ungern in der Öffentlichkeit erwähnt. Und es tut mir leid, ich kann jetzt nicht anders und ich muss diesen Gag jetzt bringen. Im Spiel Call of Duty hätte man Erich Glasers Abgang einen Wallbang genannt. So, jetzt ist mal leichter. Klugschiss zum Schluss. Die Wiener Polizei in der NS-Zeit. Als der Anschluss Österreichs im März 1938 an Nazi-Deutschland erfolgte, blieb auch bei der Polizei kein Stein auf dem anderen. Über Wochen zogen sich Suspendierungen, Enthebungen oder auch Verhaftungen von leitenden Beamten des Wiener Sicherheitsdienstes, die den neuen Machthabern aus politischen oder rassischen Gründen suspekt erschienen. Eine personelle Ausdünnung, die natürlich der Bekämpfung der Kriminalität und dem notwendigen alltäglichen Dienstbetrieb nicht gerade förderlich war, wie Edelbacher schreibt. Kurz, die Nazis haben selbst den Polizeiapparat in Österreich so ausgehöhlt, dass so peinliche Fälle wie jene von Erich Glaser passieren konnten. In der Ostmark, so wurde Österreich genannt, wurden sogenannte Kriminalpolizeileitstellen eingerichtet. Die Bezeichnung lautete staatliche Kriminalpolizei. Parallel dazu war die geheime Staatspolizei für alle Fälle mit politischem Hintergrund zuständig. Interessanterweise wurden aber auch bedeutendere Kriminalfälle ohne politischen Hintergrund von der Gestapo bearbeitet. Diese Polizeieinheit unterstand direkt dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin und ihre Einsätze unterlagen nicht der Wiener Polizeiführung. Auch die alte Sicherheitswache wurde umstrukturiert und justiert und als nunmehrige Schutzpolizei dem Kommandeur der Schutzpolizei unterstellt. Die Umstellung des Straßenverkehrs auf den Rechtsverkehr im Herbst 1938 stellte darüber hinaus gewaltige organisatorische und auch personelle Anforderungen an alle polizeilichen Kräfte dar, denen alles andere unterzuordnen war. Ja, bis dahin ist man nämlich in Österreich auf der linken Straßenseite gefahren und ihr könnt euch das Chaos vorstellen, wenn es in Wien von einem Tag auf den anderen heißt, so und jetzt fahren alle rechts. So viele Polizisten gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass das gut über die Bühne geht. Na und was hat sich sonst noch geändert, als die strammen Deutschen für Zucht und Ordnung gesorgt haben? Also was die Wiener Unterwelt und Kriminalität betrifft, gar nichts. Zu den Verbrechen der Strizis kamen jetzt nur noch die Verbrechen und Gewalttaten der Leute in Uniform dazu. Manch ein Wiener Strizi konnte sogar einen Nutzen daraus schlagen und unter dem Auge der Nazis mehr Verbrechen begehen. So bereicherte sich die Wiener Unterwelt ausgiebig an den Plünderungen jüdischer Wohnungen. Die Zahl der Verbrechen in Wien sank nicht, Bluttaten blieben wie eh und je allgegenwärtig. Ganz im Gegenteil, die Nazis züchteten sich sogar noch ein neues Kriminalitätsproblem, denn im abgedunkelten Wien konnte man während dem Fliegeralarm, während alle anderen im Luftschutzbunker saßen, wunderbar in sämtliche Wohnungen einbrechen gehen. Naja, nur das Alter der Ganoven änderte sich. Da die üblichen Wiener Strizis zwischen 20 und 40 Jahren an der Ostfront über den Haufen geschossen wurden, wurde die Kriminalität einfach jünger. Jugendbanden übernahmen die Wiener Plotten und füllten das Machtvakuum des organisierten Verbrechens. Ja, die waren nämlich genauso organisiert wie die alten Verbrecher. Ja, und jetzt war es aber wirklich die kurze 70. Episode von Mörderisches Österreich. Naja, eine Urlaubsepisode ist es eben nicht geworden, wie gesagt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jolustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Hachi, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia, Nicole, Marion, Eva, Elisabeth, Michaela, Sabina, Richard, Susanne, Natascha, Nicole, Anita, Jimmy und Diana, die diesen Podcast unterstützen. Die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der Schießerei oder den Nachwirkungen der Schießerei in der Wiener Wohnung. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir auch via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und ich schwöre euch, eines Tages finde ich raus, wie ich auf Spotify Kommentare antworte. Ich bin zwar bis jetzt immer gescheitert, aber der Tag kommt, es kann sich nur mehr um Jahre handeln. Lieber wäre mir sowieso persönliches Feedback oder wenn ihr mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder am besten auf die Mailadresse mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr euch jederzeit hinwenden. Ihr könnt auch gerne auf YouTube vorbeischauen, obwohl das Schweine sind, weil sie meinen Kanal demonetarisiert haben. Aber gut, da könnt ihr euch den Podcast als Video anschauen. Keine Ahnung, wie das geht. Das macht nämlich YouTube vollautomatisch. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt völlig kompetent, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme, provokative, unpassende oder wirklich völlig, also es gerät meistens völlig aus dem Ruder. Meine Freundin hat es letztens einen Fiebertraum des ADHS genannt. Kurz, dieser Podcast soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen auf Spotify, Apple Podcasts, nicht mehr auf Google Podcasts, weil das gibt es nicht mehr, Antenna Podcastbox, Radio.de, Samsung Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Am einfachsten, ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich, alle Links sind dort und sogar das Instagram-Konto. Das findet ihr auch unter MOE Podcast. Viele Informationen zu den Mordfällen gibt es dort nicht, aber dafür ganz, ganz viele Katzenfotos von meinem Kater Caramello. Und mir bleibt es nur noch, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bussi, Baba und lasst euch nicht hinter einer falschen Tapete erschießen.